SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Soll man nun bleiben oder gehen? Diese Frage stellen die Bücher, die wir uns heute anschauen. Eva Menasse zum Beispiel hat das Familienhaus in Brandenburg irgendwann einfach verkauft. Die indische Autorin Sarah Rai hingegen, die will aus ihrem Familienanwesen in Allahabad niemals raus. Da haben schließlich schon die Großeltern drin gelebt. Und was macht Hannah Manns Romanfamilie? Bleibt West-Berlin nur ein Zwischenstopp oder wird es ein Zuhause? Psst, psst. Hannah Mann ist übrigens Heinrich Manns Urenkelin. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben und sie ist bei uns zu Gast. Dies und noch viel mehr im Lesenswert Magazin. Die Musik dazu macht die Band Crazy Freilach. Massa heißt ihr Album. Manchmal muss man sich von etwas trennen. Das fällt niemals leicht, aber danach fühlt man sich oft befreit. Mut braucht es, um etwas aufzugeben. Denn nach dem Aufgeben hat man immer erst mal weniger als davor, selbst wenn das Alte eine Last geworden ist. Aber auch eine Last ist ja ein Etwas und nicht ein Nichts. Eva Menasse hat sich getraut. Sie hat ihr Haus in Brandenburg verkauft, östlich von Berlin, sehr hübsch an einem See gelegen. Dort hatte sie gute Jahre mit ihrer Familie, mit Sohn und Ex-Mann, dem Autor Michael Kumpfmüller. Doch die Lebensverhältnisse hatten sich verändert, Stichwort Ex, und Eva Menasse hat sich getrennt von ihrem Haus in allerschönster Alleinruhelage. So heißt deswegen auch das Buch, das sie über diesen Abschied geschrieben hat. Alexander Soloch stellt es vor.
20 Jahre. Hat man einen solchen Zeitraum vor sich, kommt er einem unermesslich lang vor. Blickt man aber zurück auf 20 Jahre, drängen sich wehmütige Fragen auf. Wie konnte die Zeit so eilig an mir vorbeirauschen? Habe ich sie denn überhaupt irgendwie zu irgendwas genutzt? Man stockt kurz und spricht die Frage dann doch aus, bin ich denn glücklich gewesen? 20 Jahre und ein Abschnitt geht zu Ende.
Haus, ich verkaufe dich. Du bist Zeuge von allem gewesen. Der Ehe, den Kindern, dem Ende der Ehe, den Lieben, die danach kamen, meinen Versuchen, dich loszuwerden, meinen Versuchen, dich zu verschönern, meiner Arbeit, dem Denken und Schreiben, beschützt und angeregt vom Streuen durch Wald und Garten. Aber nun verkaufe ich dich, diesmal wirklich. Ausgeliefert wirst du an sympathische Fremde und unser Gespräch wird verstummen, denn die Erinnerungen lebten vor allem, wenn wir zusammen waren, du und ich.
Diese Erinnerungen an 20 Jahre Wochenendhaus versucht die Erzählerin hier nun zusammenzuhalten. Erinnerungen daran, wie sie schon einmal nach dem Ende der Ehe das Haus hat verkaufen wollen, in dem, wie sie sagt, die bleiche Leiche unserer großen Liebe lag, dann aber doch an einen Neuanfang glaubte. Erinnerungen daran vor allem, wie alles begonnen hatte. 10 Jahre nach der Wende hatten sie und ihr Mann das Wochenendhaus gekauft, in einer Waldsiedlung namens Vogelsang im südlichen Vorpommern. Eine frühere Kneipe, ganz nah an einer Datschensiedlung.
Den ersten sogenannten Nachbarn, der herüberkam, hießen wir noch willkommen. Er spazierte nach hinten in den Garten und sah sich aufmerksam um. Dabei machte er Summgeräusche. Als er mit seinem Rundgang und seinen Überlegungen an ein vorläufiges Ende gekommen war, summte er erst lauter, sah uns dann herausfordernd ins Gesicht und fragte, was wir bezahlt hätten. Wir waren stolz auf den Preis, weil alle Freunde uns gratuliert hatten. Ein massives, unterkellertes Haus an einem See und mit einem großen Garten, dazu in Alleinruhelage, wie man in Österreich sagt, wo es auch sprachlich immer ein bisschen mehr sein darf. Aber dieser Mensch begann zu lachen und beugte sich vor, als hätte er einen Schlag in den Bauch bekommen. »Hätt ich ja nicht gemacht«, japste er. »Hätt ich ja nicht gemacht.«
»Warum eigentlich nicht?« Die Familie verlebt hier, fernab vom Getöse der Hauptstadt, glückliche Augenblicke. Zwar kann sie sie, wie üblich, nicht festhalten, aber immerhin Glück, momentweise. Doch stets auch Unruhe, Zweifel, Disruption. Ein Haus als Metapher für die Zerrüttungen eines ganz normalen Menschenlebens. Alles hat hier etwas zu bedeuten. Die neuen Baumärkte, die nach der Wende auch in den ostdeutschen Bundesländern überall aus dem Boden schießen, verkaufen leider keine Rohre, keine Kabel, die mit einem Haus aus DDR-Zeiten kompatibel wären.
Nichts passte zusammen. Und mir, der Österreicherin, war rätselhaft, wie ein geteiltes Land in nur 4 Jahrzehnten so viele unterschiedliche Normen und Maße hatte entwickeln können. Als hätte man vom ersten Tag der Teilung in beiden Deutschlands grimmig daran gearbeitet, jegliche zukünftige Wiedervereinigung schon qua Infrastruktur, per Steckdosenanschluss und Rohrdurchmesser zu verhindern.
Oder der nahegelegene See. Er war einfach immer da. Zuverlässig, ruhig, einladend, bis er plötzlich zu faulen anfängt und keiner der eiligen Rettungsversuche zu helfen scheint. Gewässer halten einiges an Verschmutzung aus, bis es nicht mehr geht.
Es ist wie mit Wodka-Trinkern, die trinken und trinken, bis sie ansatzlos vom Stuhl fallen. Vieles scheint diese Dynamik zu haben, auch der Niedergang von Demokratien, Lieben und Ehen.
20 Jahre, denkt der Leser nach der Lektüre dieses seltsam schönen Romans, dieses unsentimentalen, aber melancholischen, ironischen, aber zärtlichen Rückblicks auf einen Lebensabschnitt. 20 Jahre. Was wird in 20 Jahren aus meinem Zuhause geworden sein? Aus meiner Liebe? Aus unserer Demokratie?
Huch, großer Sprung. Von der Ehe zur Demokratie, kleiner Unterschied. Eine Ehe ist eine Absprache mit nur einer Person, die Demokratie aber eine mit 80 Millionen. Alleinruhelage heißt Eva Menasses neuer Roman. Erschienen ist er bei Kiepenheuer und Witsch. Sie hörten eine Besprechung von Alexander Soloch. Und ums Weiterziehen geht es auch im nächsten Buch. Zu Gast ist die Autorin Hannah Mann, nach der Musik.
West-Berlin im kalten Februar 1988. Von einer Familie in einer ummauerten Stadt erzählt Hannah Mann in ihrem Debütroman. Hannah Mann ist selbst in West-Berlin aufgewachsen und ihre Romanfamilie hat ein paar Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen. Vater aus der Tschechoslowakei, Mutter aus Polen, nach West-Berlin geflohen, dort eine Familie gegründet. Wer im Roman keine Rolle spielt, Heinrich Mann, Hannah Manns berühmter Autoren-Urgroßvater. Zeppelin und Karpfen heißt ihr Debüt und ich freue mich sehr, dass Hannah Mann ins Studio gekommen ist. Guten Tag und willkommen.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, wer Mann heißt, der hat immer einen Mythos im Gepäck. Vor 5 Jahren schrieben Sie einmal für das Zeitmagazin, einen Mythos kann man nicht übernehmen, man kann ihn aber auch nicht ablegen. Hannah Mann, Sie wollten immer schreiben, haben es aber erst mal 20 Jahre lang vermieden und andere Jobs gemacht. Wie kam es, dass Sie sich dann doch an einen Roman gewagt haben?
Ich habe mich vorsichtig rangetastet. Ich war auch in der Elternzeit. Es war Corona. Wir waren zu zweit zu Hause mit einem Kind. Und da hatte ich dann die Zeit und die Freiheit, ein bisschen rumzuprobieren. Und dann haben mir die Sachen, die ich da geschrieben habe, gut gefallen. Und dann habe ich den Wunsch entwickelt, das weiterzuentwickeln.
Dieser Artikel da im Zeitmagazin, der erschien 2021 auch in der Corona-Zeit. Mhm. Hatte der auch was mit Ihrer Entscheidung fürs Schreiben zu tun?
Ich habe mich zuerst entschieden, dass ich es gerne probieren möchte, einen Roman zu schreiben. Und dann kam der Kontakt zum Zeitmagazin zustande. Daraus folgte dann auch, dass mich dann 2 Agenturen kontaktiert haben. Und dann erreichte ich quasi schon so ein professionelles Umfeld, was mir dann den nächsten Schritt, es auch wirklich umzusetzen, dann nochmal erleichtert hat.
In diesem Artikel schrieben Sie da vor 5 Jahren, dass es eben schwierig sei, man möchte schreiben, aber man hat diese großen Namen im Hintergrund. Haben Sie, also Stichwort Familienmythos, haben Sie beim Schreiben dann auch Ängste gehabt oder war mit den Ängsten Schluss, als Sie erstmal losgelegt haben?
Ich denke, was ich damit meinte, dass man einen Mythos nicht ablegen kann, ist, dass ich in der Gefahr stehen könnte, verglichen zu werden, natürlich. Und das musste ich erstmal ablegen. Es gibt auch dieses, ich nenne das immer Gerücht, das ist aber jetzt nichts Bösartiges, sondern ein Gerücht, dass bei uns in der Familie jeder denkt, er könnte schreiben oder schreiben sollte oder es mal probieren sollte. Und das hat mich dann eher abgeschreckt, weil ich als auch eher Mädchen vielleicht und weil ich das auch schon früh im Leben mitbekommen habe, gedacht habe, dann kann ich es erst recht nicht. Ja.
Ja. Sie haben Gedichte geschrieben, erzählten Sie mal. Sie haben Kurzgeschichten geschrieben, also erstmal kleinere Formen, aber jetzt einen großen Roman. Das ist schon ein großes Vorhaben gewesen, oder?
Ja, ich vergleiche das vor allem mit den Hex-Jobs, die ich vorher hatte, also Copywriting oder Content-Writing, so für Startups habe ich viel gemacht und Werbeagenturen. Und da konnte ich immer sehr gut vorausplanen, wie viel Zeit ich brauche. Und habe den Bogen immer schon vorher gewusst, wenn ich jetzt zum Beispiel Blogbeiträge geschrieben habe. Und erstmal dachte ich, vielleicht auch ein bisschen naiv, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und dann habe ich gemerkt, das dauert viel länger, als ich gedacht habe und dass ich das überhaupt nicht so unter Kontrolle habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Habe aber dann auch darin die Schönheit vom Schreiben entdeckt, weil es viel freier ist.
Jetzt erscheint Ihr erster Roman, Zeppelin und Karpfen. Der spielt, also wie schon gesagt, in West-Berlin im Februar 1988, 1,5 Jahre vor der Wende. Sie erzählen darin eine Familiengeschichte. Im Zentrum steht die Ich-Erzählerin Susanna. Sie und ihre Eltern kommen ursprünglich aus Polen. Susanna ist verheiratet mit Arthur, der aus der Tschechoslowakei kommt ursprünglich. Zusammen haben sie eine 7-jährige Tochter namens Daria. Also das sind dann Großeltern, Eltern und Kind. Der Roman ist also eine 3-Generationen-Geschichte. 1988, warum schauen Sie in Ihrem ersten Roman so weit zurück?
Oh, das ist eine interessante Frage. Das war natürlich die Zeit meiner Kindheit. Ich glaube, die Kindheit ist prägend für alle. Also da finden viele Dinge so ihren Anfang, die einen später eben noch begleiten. Und weil das meine Kindheit war, war das die Zeit, die ich am interessantesten fand, damit mal anzufangen.
Sie schauen weit zurück und trotzdem erzählen Sie diesen Roman im Präsens, also in der Gegenwartsform. Warum Präsens?
Im Präsens ist es für mich einfacher, mich in die Situation rein zu versetzen von den Protagonistinnen und Protagonisten. Ich stelle mir dann einfach vor, ich bin im Hier und Jetzt, es ist einfach eine andere Zeit und ich wollte, dass das so authentisch sich anfühlt, also dass man mit den Menschen zu der Zeit dort ist und dass das kein Rückblick ist, sondern wie ein Einblick in diese Zeit.
Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, was war da wichtig für Sie? Also wie gesagt, Sie sind selbst in West-Berlin aufgewachsen und Sie waren 1988, also wenn der Roman spielt, ungefähr so alt wie Daria, also die 7-jährige Tochter im Roman. Was sind so wichtige Berlin-Erinnerungen für Sie und welche sollten davon auch mit in den Roman?
Ich habe auch diese Zeit, aber auch das Setting von West-Berlin gewählt für mein Debüt, weil das eine Welt ist, die ich einfach sehr gut kenne. Also aus dieser Sicherheit heraus konnte ich dann den Figuren mehr Freiheit geben oder meiner Kreativität mit den Figuren mehr Freilauf lassen. Also ich habe sozusagen ein Element, was ich kenne, was mir Stabilität gegeben hat im Prozess. Das ist halt das Setting West-Berlin, was ich eben sehr gut kenne, weil ich da geprägt bin in dieser Zeit. Und dann konnte ich mit den Charakteren so ein bisschen mehr wild gehen.
Das ist ja das Vorwende-Berlin. Sie gehen zurück in dieses Vorwende-Berlin. Sie gehen aber mit den Großeltern implizit sogar noch ein Stück weiter zurück. Also ich sagte ja schon, die Eltern der Mutter kommen aus Polen. Die Großmutter ist sogar eigentlich Russin aus dem Volk der Nenzen. Das beschreiben sie auch genau. Die leben ganz im Norden an der Barentssee, also damals in der Sowjetunion. Die Mutter der Mutter hat also 2 Länder verlassen. Erst die Sowjetunion und dann Polen, um dann in West-Berlin zu landen. Das ist fast schon eine Migrationskette. Warum war es Ihnen wichtig, diese vielen Umzüge auch mitzuerzählen?
Migration spielt eine große Rolle in meiner Familie und auch so eine Form von Kettenmigration. Ich wollte mich damit auseinandersetzen, wie das vielleicht für eine Person ist, die sowas erlebt. Ich habe es selbst nicht erlebt und ich wollte mich dem so ein bisschen nähern. Ich habe die Großmutter Nina deshalb auch weitestgehend sprachlos gestaltet, damit sie auch von sich selbst nicht so viel preisgeben kann, was das eigentlich mit ihr gemacht hat, sondern dass man dann mit mir quasi auf diese Erörterungsreise gehen kann und schauen kann, was verliert vielleicht ein Mensch auch mit jedem Schritt, den er sich von zu Hause entfernt. Diese Etappen sind ja auch dann kulturell sehr unterschiedlich. Also gerade in der Sowjetunionszeit, wenn der Weg nach Polen noch vielleicht kulturelle Ähnlichkeiten beinhaltete und man in Polen auch Russisch sprechen, also Russisch hat man ja in der Schule gelernt noch zu der Zeit, viele konnten das, dann war das noch nicht so ein großer Schritt und auch die Möglichkeit zurückzureisen bestand noch für sie. Und der Schritt nach Westdeutschland, also nach West-Berlin, war dann ein viel endgültigerer Schritt, den sie dann auch nicht mehr geschafft hat zu überwältigen. Und auf diese Reise sozusagen habe ich mich begeben.
Ja, in der Tat ist Nina, die Großmutter, eine relativ stumme Person. Ja, sie beschreiben auch, dass sie sich eigentlich kaum ausdrücken kann, weil ihr die Sprache fehlt und weil sie irgendwann keine Sprache mehr so richtig gut kann. Ich glaube, das ist etwas, was viele Migranten erleben, auch aktuell. Also es ist ein Roman übers Migrieren, über Ortswechsel. Das kann man angehen wie die Karpfen oder wie die Zeppeline. So heißt ihr Roman ja auch, Zeppelin und Karpfen. Roman, lesen Sie uns doch eine kurze Passage vor, in der die ganze Familie Karpfen angeln geht.
Ja, gerne. Mein Vater greift nach Arthurs Schulter und sagt, weißt du, Karpfen haben mich schon immer fasziniert. Sie mögen es ruhig. Aber wenn es sein muss, schwimmen sie stromaufwärts und überwinden dabei Wasserfälle und Stromschnellen. Mein Vater lässt Arthurs Schulter los und beugt sich vor, um den Angelhaken zu überprüfen. Dann lässt er die Angelschnur erneut ins Wasser hinab. Ich bin sozusagen einer von ihnen. Er lacht und mit etwas zu viel Wucht klopft er Arthur auf den Rücken. Können Fische fliegen? Fragt Daria. Nein, sie brauchen das Wasser, antwortet Arthur. Aber meine Lehrerin sagt, es gibt fliegende Fische. Manche von ihnen können weit aus dem Wasser springen, deshalb nennt man sie so, aber fliegen können nur Vögel, sagt mein Vater. Meine Mutter, die unverändert mit überschlagenen Beinen auf dem Klappstuhl sitzt und ab und zu an ihrer Zigarettenspitze zieht, horcht auf. Zeppeline, die können fliegen, sagt sie. Was hat sie gesagt, möchte Daria wissen, und ich übersetze es ihr. Kann man heute noch mit einem Zeppelin fliegen? Fragt sie. Das war in der Vergangenheit. Es gibt, glaube ich, noch so etwas wie Touristenflüge, sagt Arthur. Meine Mutter tätschelt Darias Knie. Sie beugt sich zu mir und bittet mich zu übersetzen. Sag ihr, ich zeig ihr nachher ein Foto. Ach, Nina, sagt mein Vater. Er hat keine Geduld für ihre Nostalgie, die immer dann aufkommt, wenn etwas sie an ihre Heimat erinnert.
Dankeschön, Hannah Mann. Ja, und so erklärt sich auch der Romantitel Zeppeline und Karpfen. Ja, dieses Foto, das da erwähnt wird, das wird noch eine große Rolle spielen im Roman. Auf dem Foto ist die Großmutter als Kind zu sehen, zusammen mit ihren Eltern, einem unbekannten Jungen und einem Zeppelin. Es ist ein Foto von 1931. Was macht dieser deutsche Zeppelin damals bei den Nenzen in der Sowjetunion?
Ich erinnere mich leider nicht mehr genau, wie ich auf diesen Zeppelin gestoßen bin. Also warum ich es für relevant hielt, überhaupt danach zu recherchieren für meinen Roman. Aber ich erinnere mich noch, wie ich gestaunt habe, als ich gelesen habe, dass dieser Zeppelin genau diese Route geflogen ist, die meine Protagonistin Nina, Susannas Mutter, in dem Roman zurücklässt. Er fliegt natürlich hin und zurück, aber ich habe mir so vorgestellt, dass sie in die eine Richtung migriert, während der Zeppelin so eine Fantasiefigur für mich aus der Vergangenheit in die entgegengesetzte Richtung fliegt.
Wenn Sie das so erzählen, denke ich, Sie haben eine Liebe für Flugobjekte. UFOs spielen ja auch eine Rolle im Roman, dann aber als kleine Leidenschaft der Tochter Daria. Dieses Foto, von dem Sie erzählen und das Sie im Roman auch beschreiben, gibt es das wirklich in Ihrer Familie oder ist es erfunden?
Das Foto ist frei erfunden und ich habe auch keine Liebe zu Flugobjekten. Ich habe totale Flugangst. Ich muss auch noch dazu sagen, dass der Zeppelin, glaube ich, in echt nicht wirklich dort in dem Norden der Sowjetunion gelandet ist. Der ist dann direkt weitergeflogen. Der Rest der Route stimmt. Ich habe mir die Freiheit genommen, das noch einzubauen.
Literarische Freiheit ist immer erlaubt, ja. Im Roman verschwindet die Großmutter dann irgendwann und sagte vorher nur, der Junge auf dem Foto, der solle sie nach Hause bringen. Daraus entsteht dann eine große Suche nach der Oma, die da irgendwo in West-Berlin herumstreunt. Und es gibt auch einen kleinen Rechercheabstecher ins Zeppelin-Museum nach Friedrichshafen am Bodensee. Da fährt die Familie dann kurz hin. Was hat Sie an diesem Museum fasziniert, dass Sie das noch mit eingebaut haben?
Ein Ort, wo viel Wissen vorhanden ist und Experten sich mit Sachen aus der Vergangenheit befassen, wo die Familie bestimmte Antworten finden könnte. Das stellt das Zeppelin-Museum für mich dar. Deswegen habe ich auch den Museumsdirektor und vor allem die Bibliothekarin eingebaut, die das dann auch repräsentieren.
Genau, es ist eine Recherche mit Gang ins Archiv. Sie müssen 1988 ungefähr ja so alt gewesen sein wie die kleine Daria im Roman. Trotzdem ist es die Mutter Susanna, die hier die Geschichte erzählt. Die ist wirklich das Zentrum, die Ich-Erzählerin der gesamten Geschichte. Warum haben Sie Susanna zu diesem erzählerischen Zentrum gemacht und nicht die Tochter, vielleicht aus Kindersicht erzählt?
Zunächst mal sind Daria und ich sehr unterschiedlich. Ich hatte nie Probleme, Freunde zu finden in der Schule. Ich war auch immer gut im Sport, während Daria sich ja schwer tut, soziale Kontakte aufzubauen und im Schwimmunterricht kaum zurechtkommt. Ich denke, dass in den verschiedenen Figuren Elemente von mir drin sind, einfach Sachen, wie ich sie vielleicht sehe, eher als wie ich sie erlebt habe oder wie ich sie beobachte, eher als wie ich sie selber erlebt habe.
Gehört auch dazu, dass Susanna, also die Mutter, die Erzählerin, Fotografin ist. Die kann ja sehr gut schauen und ich lasse, dass sie selbst auch fotografieren. Vielleicht haben Sie Susanna da auch etwas von ihren Talenten mitgegeben.
Ich habe sehr früh fotografieren gelernt. Meine Eltern sind ja beide Filmmenschen, mein Vater Regisseur, meine Mutter Cutterin und bei uns gehörte eine Super-8-Kamera und diverse Filmfotokameras zum Haushalt. Später habe ich auch einen Kurs gemacht und meine Mutter hat mir irgendwann einen Vergrößerungsapparat, so einen alten russischen Vergrößerungsapparat vom Flohmarkt besorgt und dann hatte ich auch eine eigene Dunkelkammer und habe selber entwickelt, also vergrößert. Das ist ein Hobby. Ich fand es halt ganz praktisch, dass es etwas ist, womit ich mich auskenne, damit es weitestgehend authentisch ist, was die Susanna da macht. Und dass es nicht nur auf Recherche basiert, sondern dass es auch auf ja, einer gewissen Kenntnis basiert. Außerdem, was ich auch noch daran interessant finde, ist der Blick der Fotografin. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Blick, mit dem man sich Menschen anguckt. Ne? Das ist ein filmischer Blick oder eben der fotografische Blick. Sie wird dadurch zu einer Beobachterin ihrer eigenen Familie. Das ist verschriftlich auch so, aber das zeigt sich dann halt auch, indem sie halt Fotos macht. Dann sind Fotos halt für mich auch noch etwas, also ich glaube, jeder oder viele haben diese Fotokisten zu Hause, wo man dann Fotos von früher anschaut und ich glaube auch Menschen, die alt werden, kramen ganz besonders viel in alten Fotoalben rum, ziehen die raus und erinnern sich dann, also wenn es dann so Richtung Aufarbeitung des Lebens geht, dann holt man halt oft die Fotos raus und die Momente, die diese Familie zu dem Zeitpunkt erlebt, sind solche Momente, wo ich sagen würde, wenn Susanna mal alt ist, dann kramt sie dieses Foto raus, was sie am Steg gemacht hat beim Angeln, wo alle drauf sind, wo dann ein paar Momente später, also Monate später oder Jahre später, die Welt schon ganz anders wieder aussieht. Die Mutter ist dann nicht mehr da, der Arthur ist vielleicht in New York. Und dass diese Rolle spielen hat, Fotos natürlich für mich, klar, den Moment festzuhalten.
Es sind kurze, so visuelle Ruhemomente, finde ich, in der Geschichte. Der Roman ist sowieso sehr visuell. Sie sagten gerade, Ihre Eltern sind Regisseur und Cutterin. Im Roman ist das ein bisschen anders. Das Elternpaar dort ist Fotografin und Maler, aber auch visuelle Künste. Ja, ist wichtig. Die Romanfiguren sind also zumindest an ihre eigene Familiengeschichte angelehnt, auch wenn sie natürlich niemals mit den realen Figuren in irgendeiner Weise übereinkommen. Hier schauen Sie sich aber vor allen Dingen die Geschichte der Familie mütterlicherseits an. Also die Familie des tschechischen Vaters im Roman, die wird bei Ihnen im Roman kaum beleuchtet. Das wäre bei Ihnen persönlich dann die Mannlinie. Also Heinrichs Mann erste Frau war Tschechin, mit ihr hatte er auch seine einzige Tochter. Migration gibt es also auch in dieser Familienlinie, also auch die Flucht vor den Nazis. Können Sie sich vorstellen, auch diese Seite der Familiengeschichte irgendwann noch genauer anzuschauen? Oder wurde darüber eh schon genug geschrieben?
Ich beginne gerade, mir die Geschichte mal anzuschauen. Ich glaube, auch anschauen ist da der richtige Begriff. Ich werde jetzt nicht einsteigen in den Kanon an Leuten, die sich schon mit den Manns befassen. Ich bin dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die sich damit befassen und die das auch studiert haben und sich wirklich gut auskennen, die auch Briefwechsel bis ins Detail gelesen haben. Ich finde das wunderschön und ich glaube nicht, dass es jetzt mich noch dazu braucht.
Wie ist das? Es stimmt tatsächlich, viele Menschen haben schon über die Manns geschrieben und es wird immer weiter produziert. Wenn man mal ins Kino geht, läuft jetzt gerade der Film Vaterland über Thomas Manns Rückkehr nach Deutschland nach dem Krieg. Wie ist das, ständig mit der eigenen Familie konfrontiert zu werden?
Das verändert sich über die Jahre, je nachdem, in welcher Lebensphase ich war oder bin. Als Teenagerin fand ich das natürlich ein bisschen beklemmend, weil ich wurde oft darauf angesprochen, du heißt Mann mit Nachnamen, bist du verwandt mit den Manns? Ich habe dann immer geantwortet, die Wahrheit gesagt und ja, ich bin verwandt mit Heinrich Mann. Und dann entstanden oft so Situationen, wo Menschen dann entweder gesagt haben, was sie gelesen haben oder geschichtliche Hintergründe dargelegt haben über seine Flucht oder auch über Thomas Mann und seine Kinder. Und da kam auch oft was durcheinander. Das war dann oft Halbwissen, also jetzt gerade im Teenageralter, ne? Und bei mir halt auch nur Halbwissen. Und dann prallte da halt Halbwissen auf Halbwissen. Nur, dass ich halt diejenige war, die die Antworten haben sollte. Und das war als Teenager unangenehm. Dann habe ich natürlich auch im Abitur was angestellt. Da habe ich die Wahl zwischen einem Büchervergleich, Felix Krull von Thomas Mann und Simplicissimus. Und die zweite Aufgabe war eine Analyse, eine Gedichtsanalyse. Das lag mir als Typ viel mehr. Und da habe ich auch immer gute Noten gehabt und auch sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich habe dann komischerweise gedacht, ich muss diese Aufgabe nehmen von diesen beiden Büchern, die ich halt beide nicht gelesen hatte. Und meine Lehrerin kam dann danach zu mir und meinte, ja, Hannah, es ist gerade noch eine 4.
Oh je. Yeah.
Und wer weiß, was ich für ein Abitur gehabt hätte, hätte ich die Gedichtsanalyse genommen. Ich hatte irgendwie ja das Gefühl, dass die jetzt wie so zwei böse Götter auf so einer Wolke über mir sitzen und sagen, du musst diese Aufgabe nehmen, du schuldest uns das. Mittlerweile allerdings, seitdem ich angefangen habe zu schreiben und mich überwunden habe, habe ich eher ein gutes Gefühl. Also fast so, als wäre Heinrich Mann wie ein Schutzengel für mich. Ich habe auch auf der Internetseite des Buntbrookhauses gelesen, dass er meine Großmutter und ihre Mutter aus dem tschechischen Gefängnis freigekauft hat, nachdem sie von der Gestapo verhaftet wurden, nachdem die Wehrmacht die Tschechoslowakei eingenommen hat und den beiden erstmal das Leben gerettet hat, bevor die Mimi später dann doch deportiert wurde. Vielleicht hat das auch nochmal bei diesem Schutzengelbild mitgewirkt.
Das heißt, wer Ihren Roman jetzt kauft und liest und wer auch die Bücher hat von Heinrich Mann und auch von Thomas, Erika, Klaus, Golo Mann, es gibt da ja so einige, der stellt die nach der Lektüre womöglich zusammen ins Regal, also alphabetisch geordnet. Ne, da kommt dann auch Ihr Roman dazu. Haben Sie schon mal dran gedacht, wie das denn ist, so Seite an Seite mit den Vorfahren zu stehen? Wie wäre das?
Also ich kenne Leute, die sortieren ihr Bücherregal nach Farben.
Wäre Ihnen das lieber?
Ich stehe dann bei Hell-Lila oder Aschlila. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken. Ich denke, die Leute sollen machen, was sie wollen damit.
Aber erstmal sollen sie natürlich Zeppelin und Karpfen lesen. Der Roman erscheint im Aufbau Verlag. Hannah Mann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, ich hatte sehr viel Spaß.
Und ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Ist es, einen Promi in der Familie zu haben, zum Beispiel einen berühmten Autor. Und wenn man dann auch selbst schreiben will, schwierig. Hannah Mann hat sich freigeschrieben, wir haben es eben gehört. Auch Jenny Erpenbeck hat's geschafft. Sie stammt aus einer ostdeutschen Publizistenfamilie. Ich empfehle unser schönes Radio-Feature Begegnungen mit Jenny Erpenbeck. Man findet es auf swrkultur.de. Warum erzähle ich das alles? Weil ich auf Sarah Rai hinaus will. Sarah Rai ist eine indische Autorin und sie kommt auch, wen wundert es an dieser Stelle, aus einer Künstler- und Autorenfamilie. Jetzt wurde ihr Familienmemoir ins Deutsche übersetzt. Shirin Tsuchitrawala hat es gelesen.
Womöglich gilt für Kindheiten, was Tolstoi für Familien erkannte. Alle sind auf ähnliche Weise glücklich, jeder aber auf ihre eigene Art unglücklich. Die indische Schriftstellerin Sarah Rai hat es gut getroffen, indem sie 1956 in eine Familie der oberen Mittelschicht hineingeboren wurde. Sie ist das jüngste von 5 Kindern. Der Vater ist Hindu, die Mutter Muslimin. Der Vater ist Verleger und Kritiker. Auch die Mutter schreibt. Alle lesen. Eine bildungsbürgerliche Familie wie aus dem Bilderbuch. Über allen thront der Großvater in Gestalt des indischen Nationaldichters Munshi Premchand.
In unserem recht wohlsituierten Haushalt hielt man große Stücke darauf, arm zu sein. Es galt der unausgesprochene Glaubenssatz, Armut sei spirituell irgendwie erhaben. Das hing mit den Idealen meines Großvaters zusammen, die von der nachfolgenden Generation fraglos übernommen wurden, so auch von meinem Vater. Premchand hatte das kärgliche Leben eines einfachen Schullehrers geführt, der in den frühen Morgenstunden oder noch in der Nacht aufgestanden war, um im funzeligen Licht einer Öllampe die Geschichten aufzuschreiben, die später viele Bände füllen würden.
Dieses kuriose Verhalten fußt auf der engen Verbindung der Familie zu Mahatma Gandhi und seinen Grundsätzen. Der schreibende Großvater, im ganzen Land bekannt, hat die Enkeltochter geprägt. In ihrem 2023 im Original erschienenen Buch War Amba geht sie diesen Prägungen nach. Es handelt sich um eine Art Sarah Rai Lesebuch, das verschiedene, teilweise auch andernorts schon publizierte Texte enthält. Im Anhang befinden sich zudem 4 Geschichten ihrer schreibenden Verwandten. Wie alle Erinnerungsbücher lebt auch dieses von den Lücken, die sich in der eigenen Erinnerung auftun. Dichtung und Wahrheit. Sarah Rai ist eine gewiefte Autorin und sich dieser Unsicherheiten natürlich bewusst.
Die Grenze zwischen Erinnerung und Fiktion verschwimmt immer wieder. Es gibt Dinge, an die ich mich erinnere und andere, an die ich mich zu erinnern glaube. Im Treibsand der Vergangenheit bewegt sich der Untergrund mit.
Sarah Rai wohnt heute wieder in ihrem Elternhaus in Allahabad im Norden Indiens, das längst zu einem Geisterhaus geworden ist, in dem die Toten spuken. Hier lässt sie ihre Anfänge Revue passieren, erinnert sich an die 60er Jahre, in denen das Land den Schwung verliert, den die Unabhängigkeit von den Briten verliehen hat. Flora und Fauna sorgen für paradiesische Zustände, in denen Sarah Rai das Elend der Welt ausblenden kann. Ihr Großwerden inmitten üppiger Schönheit beschreibt sie so, dass man meint, Teil davon zu sein. Dabei gelingen ihr immer wieder Formulierungen, die man sich notieren möchte. Ein Regal mit hinduistischen Göttern im elterlichen Wohnzimmer riecht bei ihr fromm und nach vergorener Milch. Die knochigen Hände einer alten Frau fühlen sich wie ein kalter Schlüsselbund an. Bemerkenswert ist, dass die Autorin dieses Buch auf Englisch geschrieben hat, obwohl sie sonst auf Hindi schreibt. Ihre Spracherziehung nimmt großen Raum ein, sowohl der Sprachstolz der Familie als auch das selbstverständliche Lesen englischer Literatur. Wie in Indien üblich, wächst sie mehrsprachig auf.
Ich wuchs mit Hindustani auf, einer Mischung aus Hindi und Urdu, die bei uns zu Hause gesprochen wurde. In der English Medium School, die ich besuchte, war es verboten, Hindi zu sprechen und Verstöße wurden bestraft. Daheim wiederum genierten wir uns, Englisch zu sprechen. Ich wusste nicht, welches meine erste Sprache war.
Dass Sarah Rais Name hierzulande weniger bekannt ist als der anderer indischer Autorinnen und Autoren, liegt auch an dem Umstand, dass sie sonst überwiegend auf Hindi schreibt. Doch aus dem Hindi werden weit weniger Bücher ins Deutsche übersetzt als aus dem Englischen. An dieser Stelle sei auf ihren ebenfalls im Draupadi Verlag verlegten, von Johanna Hahn übersetzten Band Im Labyrinth verwiesen. Einer der besten Texte ihres neuen Buches findet sich in einer ursprünglichen Version auch schon darin. Sein neuer Titel lautet Die Krux mit dem Schreiben.
Catherine Mansfield. Du wirst die Catherine Mansfield der Hindi-Literatur sein. Mein Vater sprach langsam und betonte jedes Wort. Er schien auf eine innere Stimme zu hören. »Los, schreib es auf«, drängte er, wie in Sorge, er könnte die 10 Wörter vergessen, wenn sie nicht sofort zu Papier gebracht würden. Seine Augen waren auf den Stift gerichtet, der unentschlossen über meinem Notizbuch hing. Wollte er wirklich von mir, dass ich das aufschrieb? Es war ein ganz gewöhnlicher Tag und ich erinnere mich bis heute an ihn.
Was klingt wie eine schöne Ermutigung, zeugt gleichzeitig von einem ungeheuren Erwartungsdruck. Die vielen Schreibenden im Hause Rai erinnern an die Familie Mann. Der Verfall der Rai-Familie wiederum erinnert an Thomas Manns Buddenbrooks. Auffällig bleibt, dass Sarah Rai wenig über ihr Privatleben als erwachsene Frau preisgibt. Ihre eindrücklichsten Schilderungen gelten ihrem alt gewordenen Vater und einem ihrer Brüder, dem schwarzen Schaf der Familie. Er interessiert sich mehr für schicke Schuhe als für Bücher und findet ein tragisches Ende. Daneben erfahren wir von der persönlichen Genese einer Schriftstellerin, von ihrer frühen Lesesucht und ihren Romanvorlieben. Als Kind hat sie alles von Enid Blyton verschlungen. Bücher einer Autorin der ehemaligen britischen Kolonialmacht also. Manchmal verzettelt sich Rai, auch in ihren eigenen Erinnerungen. Meist aber erzählt sie klar und aufregend von einer ungewöhnlichen Autorendynastie und ihren Produktionsbedingungen.
Shirin Suchitrawalla besprach Raw Amber, das Memoir der indischen Autorin Sarah Rai. Johanna Hahn und Reinhold Schein haben es aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Heidelberger Draupadi Verlag, der auf indische Literaturen spezialisiert ist. Was ist logisches Erzählen? Zuerst einmal definiere Logik. Ich versuch's mal. Logik ist folgerichtiges Denken und Sprechen. Und Erzählen, das ist das Aneinanderhängen von Sätzen, sodass sich, wenn's gut läuft, ein größerer Sinnzusammenhang ergibt, oder? Nun ist das mit dem Sinn und dem Zusammenhang aber eine dehnbare Angelegenheit, zumal in der Literatur. Robert Walser ist einer, der das assoziative, geradezu disruptive Erzählen auf die Spitze getrieben hat. Genau das aber gefällt der Autorin Anne Weber sehr an seinen Büchern. Als ich sie fragte, welches Buch ihr besonders viel bedeute, sagte sie: Robert Walsers Räuber. Und das empfiehlt sie uns hier.
Ich heiße Anne Weber und ich bin Autorin und möchte über ein Buch sprechen, das ich schon ganz lange kenne, was ich aber kürzlich wieder gelesen habe, und zwar Der Räuber von Robert Walser. Der Räuber, das ist eigentlich ein anderer Name für den Schriftsteller. Der Räuber ist so ein bisschen ein Doppelgänger von Robert Walser selbst, und ein Räuber ist er insofern, als er seine Umgebung, auch die Menschen seiner Umgebung, ihrer Eigenarten beraubt und sie in einen Roman steckt, so wie andere Räuber ihre Beute im Wald vielleicht verstecken. Und das Buch erzählt von dem Verhältnis dieses Räubers zu zwei Frauen, Edith und Wanda. Die eine ist eine eher bürgerliche Person, die andere arbeitet als Saaltochter in einem Wirtshaus. Und dieses Verhältnis ist ein eher platonisches, das der Räuber zu diesen beiden Frauen hat. Das Buch ist aber wie die meisten wirklich guten Romane nicht in zwei Sätzen zusammenzufassen. Es geht darin noch um ganz viel anderes und man ist entzückt und erstaunt über die Freiheit und Unerschrockenheit der Erzählweise Robert Walsers, auch über seine Sprunghaftigkeit. Zum Beispiel ich als eine, die selbst Bücher schreibt, habe darin gelernt, dass zwei Sätze, die aufeinander folgen, gar nichts miteinander zu tun haben müssen, auch keinen logischen Zusammenhang unbedingt haben müssen, dass gerade aus dieser Zusammenhangslosigkeit eine ungeheure Komik entstehen kann und auch ein Tempo. Also das Ganze ist überhaupt nicht langweilig und man wird am Ende als Leser, als Leserin eigentlich nicht beraubt, sondern beschenkt von diesem Buch. Musik.
Lassen wir uns also beschenken. Die Autorin Anne Weber empfiehlt den Roman Der Räuber von Robert Walser. Der kritzelte den ganzen Roman in mikroskopischer Schrift auf nur 24 Blatt Papier. Erst in den 70er Jahren wurde die Minischrift entziffert. Heute gibt es den Roman im Surkamp Verlag. Normal gedruckt umfasst er knapp 200 Seiten. Bellende Katzen, sowas gibt's nur bei Eka Kurniawan. Bekannt für witzige, aber auch kratzige Romane, ist er einer der sehr wenigen indonesischen Autoren, die international Erfolg haben. Und das, obwohl Indonesien ein Riesenland ist und auch obwohl es 2015 einen großen Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse hatte, doch der war schnell verpufft, leider. Eka Kurniawan aber ist geblieben und jetzt ist sein dritter Roman auf Deutsch erschienen. Bellende Katzen heißt der und er erzählt von einem Jungen namens Sato Reang, der nicht beten will. Keine Kleinigkeit in dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt, Indonesien. Wir sprechen gleich drüber. Doch zuerst hören wir, wie der Roman beginnt. Es liest Mark Wengczyk.
Ich ging nicht mehr in die Moschee. Ich ging nicht mehr in den Gottesdienst. Ich betete nicht mehr vor dem Schlafen. Sato Reang pfiff auf alles. Er aß mit der linken Hand und betrat das Haus ohne zu grüßen. Wenn ich zu faul war, pinkelte ich einfach an eine Bananenstaude, ohne mich danach abzuputzen. Kein Blitz aus heiterem Himmel traf mich wie eine Feuerpeitsche. Kein Erdbeben brachte unser Haus zum Einsturz. Kein Hund kam wie aus dem Nichts angelaufen und biss mich in die Wade. Sato Reang konnte essen, so viel er wollte. Er konnte über die blödesten Witze lachen. Er schlief tief und fest wie ein gefällter Baum und wachte frisch und strahlend wieder auf. Natürlich plagten auch ihn hin und wieder kleine Ärgernisse, ein juckender Hintern zum Beispiel, aber dem ließ sich mit einer billigen Salbe aus dem Laden um die Ecke leicht Abhilfe schaffen. »Komm schon, sündige doch mal.« »Nur eine klitzekleine Sünde, Jamal«, redete ich auf meinen Klassenkameraden ein, als predigte ich ihm eine brandneue, weltbewegende Erkenntnis. »Du bist ein frommes Kind. Du hast schon so viele gute Taten vollbracht, einen riesigen Haufen davon. Der wird durch eine einzige, winzige Sünde in der anderen Waagschale nicht weniger wiegen.« Jamal konnte gar nicht fassen, was er da aus meinem Mund hörte, wurde kreidebleich und flehte wieder um Gottes Beistand. Diesmal mit dem gemurmelten Zusatz, ein kleiner Teufel wolle ihn in Versuchung führen. Ich war ein kleiner Teufel.
Ja, da versucht Sato Reang also seinen frommen Freund Jamal auf Abwege zu bringen. In Bellende Katzen, dem neuen Roman von Eka Kurniawan. Jetzt im Studio ist meine Kollegin Anja Brockert und ich bin gespannt, wie sie den Roman findet. Hallo Anja.
Hallo Katharina.
Dieser Sato Reang, der nennt sich hier einen kleinen Teufel. Anfangs ist er eigentlich einfach nur ein normaler kleiner Junge, ganz süß, aber mit den Jahren wird er tatsächlich immer gemeiner. Wie kommt das?
Ja, er ist eigentlich ein kleiner Junge, der gerne Streiche macht, mit seinen Freunden Fußball spielt, aber nach der Beschneidung mit 7, da sagt der Vater, nun sei es an der Zeit, ein frommes Kind zu werden. Das bedeutet unter anderem, 5-mal am Tag in die Moschee zu gehen, zum Beten, abends den Koran zu lesen und gottesfürchtig zu sein und natürlich den Ramadan einzuhalten. Und Sato Reang beschließt, sich dem Vater zu widersetzen und kein frommes Kind zu werden. Warum dürfen Kinder nicht einfach faulenzen, fragt er, und durchaus getrocknete Wassergräben rennen und Echsen jagen. Aber jeden Morgen klopft der Vater an seine Zimmertür und holt ihn zum Morgengebet noch in der Dunkelheit. Und in den Schulpausen holt ihn Jamal, der fromme Sohn des Imam, zum Gebet in der Moschee. Ja, und dann gibt es einige überraschende Wendungen in diesem Roman. Das ist alles mit groteskem Humor erzählt, haben wir ja eben schon mal ein Stückchen gehört. Mich hat das Buch gleich in den Bann gezogen.
Mich auch, muss ich sagen. Ich habe sehr gerne gelesen. Hier ist es Sato Reang selbst, der seine Geschichte erzählt, quasi in der Rückschau. Da ist er eigentlich schon erwachsen. Gar nicht so leicht, finde ich, aus Kinderperspektive für Erwachsene zu schreiben, ja, so dass es nicht kindisch klingt oder so. Wie klingt der Roman?
Ich finde, er klingt frech und er klingt auch bildreich, manchmal auch etwas märchenhaft, sehr umgangssprachlich. Also zum Beispiel eine Stelle, als Sato schon 16 ist und seine Peergroup anfängt, sich für Mädchen zu interessieren. Da steht dann im Roman, Ritwan hatte eine Freundin. Mist, dachte ich. Dann hatte auch Rani eine Freundin. Verdammt.
Ja, oder, ist gut, ne?
Oder dieser Morgenausflug war wirklich voll daneben. Also das ist so umgangssprachlich geschrieben. Aber es gibt auch so ganz schöne Bilder einfach. Also Sato schießt als Kind auf das Gebetshaus mit dem Ball. Der prallt gegen die Fensterscheibe und der Aufprall lässt die Bambuswände des kleinen Gebetshauses erzittern und die Spinnweben in seinen Ecken beträchtlich schaukeln. Das ist doch schön.
Ja, es ist zauberhaft.
Die deutsche Übersetzung von Sabine Müller liest sich auch wirklich nicht nur sehr flüssig, sondern auch ganz frisch und prägnant.
Also das ist eine witzige Geschichte, witzige Kapitel, auch beißend witzige Kapitel, in denen Satoriangs ja kleine Kinderabenteuer erzählt werden, sag ich jetzt mal. Mich hat das im Ton manchmal, also vor allen Dingen anfangs, an den kleinen Nick erinnert. Aber dann stirbt der Vater, Satoriang muss nicht mehr in die Moschee und verwandelt sich. Wird er böse?
Ich glaube, es geht schon ein bisschen früher los, dass er innerlich sehr rebelliert. Und zwar durch eine traumatisierende Erfahrung. Und zwar zerschneidet der Vater mit einem Buschmesser den lila Plastikball, mit dem Sato immer kickt. Er soll nicht mehr kicken. Und er empfindet schneidenden Schmerz, seine Seele in Stücke geschnitten. Und an diesem Tag, heißt es im Roman, endete seine Kindheit. Das ist ein Erlebnis, was in ihm Wut auslöst und Verstörung. Und der Vater verbrennt auch noch einen Stoffaffen, den Sato auf dem Markt gewonnen hat und seiner kleinen Schwester geschenkt hat. Und er verbrennt ihn deswegen, weil er aus einem Glücksspiel ist. Und Glücksspiel ist verboten. Und auch das nimmt Sato total mit, dieser brennende Stoffaffe. Und das befördert seine unglaubliche Wut im Bauch. Und nach dem Tod des Vaters muss er nicht mehr in die Moschee, genau. Er fängt an zu stehlen und es gibt ein Kapitel, das ist so ein bisschen unappetitlich, muss aber erwähnt werden. Nämlich nach dem Tod seines Vaters entwickelt er das Projekt, wie ein Hund seine Duftmarken zu setzen, indem er unauffällig Gemüse in einem Laster bepinkelt und an Autotüren pinkelt und ans Rathaus und. Also es geht darum, dass er das Gefühl hat, ein Nichts zu sein, so beschreibt er es. Und so wenigstens etwas zu bewirken. Die Welt muss seine Existenz anerkennen, dadurch, dass er sie bepinkelt. Und er fühlt sich dadurch endlich frei. Also das ist etwas verstörend und grotesk, zeigt aber auch ein Stück weit die Verlorenheit nach dem Tod des Vaters.
Ja, dieser Satoriang, der ist wüst drauf. Sein Vater ist aber eben auch sehr streng, sehr sittenstreng gewesen. Satoriangs großes Problem, das ist sein Vater, ne? Also Mutter und Schwester sind nicht das Problem, aber der Vater, der zwingt den Jungen ständig in die Moschee. Ich habe mich dabei so ein bisschen an Kafkas Vaterfigur erinnert gefühlt. Also der Vater als Gesetz und Richter in einem. Dieser Vater ist einfach nur autoritär. Oder ist da noch was anderes?
Nee, das ist er nicht nur. Ich gebe dir recht, das ist eine Auseinandersetzung mit dem Vater, an dem arbeitet er sich ab. Aber dieser Vater hat auch noch andere Seiten. Also er betrieb zum Beispiel eine kleine Bibliothek für die Leute in der Kleinstadt und er hatte, wie sich später herausstellt, eine Karriere als Autor von Kampfkunstgeschichten vor Augen. Daran ist er aber ziemlich massiv gescheitert. Und Sato hat auf einmal auch Mitleid mit ihm, weil er es nur zum Vorbeter in der Moschee in der Provinz gebracht hat und nicht weiter. Also er ist nicht berühmt geworden. Und Satoriang verbrennt die Manuskripte nach dem Tod des Vaters, um dessen Geist loszuwerden. Aber er hört im Geist immer das morgendliche Klopfen des Vaters, der ihn zum Gebet holt. Und das macht ihn fertig, dass er den väterlichen Geist nicht los wird. Und ich denke, dass er nach dem Tod des Vaters sich zwar freier fühlt, aber auch ein Stück orientierungslos wirkt es. Und dann irgendwann realisierte er, also er kann den Vater eigentlich nur loswerden. Nicht indem er die Schule abbrennt oder den Markt abfackelt, sondern indem er sich von dem löst, was der Vater ihm eingetrichtert hat. Schwer genug.
Ja, schwer genug. Kampfkunst, das ist übrigens auch ein Lieblingsgenre von Ilkka Kurniawan selbst. In seinem Roman Schönheit ist eine Wunde, das ist sein Debütroman, da wird auch viel und wild gekämpft. Also auch eine sehr schöne Lektüre. Religion spielt in dem Roman allerdings keine Rolle, anders als hier. Bellende Katzen ist ziemlich religionskritisch. Nun ist dieser Roman ausgerechnet 2024 im muslimischen Indonesien erschienen. Ich habe mich ja gefragt, ob Ilkka Kurniawan dafür nicht hier fett Ärger gekriegt hat. Deswegen habe ich die Übersetzerin Sabine Müller angerufen und gefragt. Und die sagte, es gibt sicherlich viele, die Ilka Kurniawan hassen. Aber sie sagte auch, der Roman findet reißenden Absatz in Indonesien. Und Zitat, jetzt Sabine Müller, der geht durch die Decke. Und er wird auch sehr gut besprochen. Wie viel Religionskritik steckt im Roman?
Also ich lese es schon als Kritik am fundamentalen, streng regelkonformen Islam, der mit der streng religiösen Erziehung sehr früh beginnt. Später wird auch noch die Gruppierung Darul Islam genannt, die bis in die 60er Jahre für die Errichtung eines islamischen Staats in Indonesien gekämpft hatte, ohne Erfolg. Aber Folgen gibt es doch, etwa in der Provinz Aceh, da gilt die Sonderregelung, dass die Scharia gilt. Und mit diesem Darul Islam foppen die Jugendlichen den strenggläubigen Jamal, von dem wir am Anfang auch gehört haben. Du gehörst wohl zu Darul Islam, obwohl sie gar nicht so richtig verstehen, was das ist. Und ihn bringt das aber total durcheinander. Und ich lese das schon auch nochmal als Verweis auf die Kritik am fundamentalistischen Islam. Aber ich glaube, in diesem Buch steckt noch mehr drin als nur Religionskritik. Das wäre für mich zu eindimensional. Also die Vatergeschichte ist schon auch dominant. Und es geht auch ums Erwachsenwerden.
Ja, aber nochmal Stichwort Religionskritik. Ich finde ja auch sehr interessant, dass der Roman gar nicht beantwortet, ob es nun besser ist, in der Moschee fleißig zu beten oder ob es besser ist, es zu lassen. Ne? Also darüber muss man dann anschließend selber nachdenken. Finde ich sehr stark.
Ja, das ist stark, weil es sozusagen keine wirkliche Position bezieht, ne?
Genau, ja, ganz genau. Sato Reang, der erzählt die ganze Geschichte in der Ich-Perspektive, aber manchmal spricht er sich selbst auch immer wieder mit Sato Reang an, also mit seinem Namen. Da wechselt er also in die personale Erzählperspektive. Das fand ich anfangs verwirrend, dann habe ich mich aber irgendwann dran gewöhnt. Ich konnte aber nicht feststellen, dass dieser Wechsel irgendeiner Regel folgt. Es ist eher sowas wie so ein erzählerisches Flackern, war mein Eindruck. Welchen Effekt hat dieser Perspektivwechsel auf dich gehabt und macht er Sinn?
Ja, es ist etwas irritierend zunächst. Erzählerisches Flackern finde ich sehr schön. Manchmal wechselt die Erzählperspektive ja innerhalb von wenigen Sätzen hin und her. Ich konnte auch kein klares Prinzip dahinter erkennen. Man liest vielleicht ein kleines bisschen aufmerksamer dadurch und schaut dann auch nochmal von außen auf die Figur. Also insofern hat es mich nicht gestört, aber es hat jetzt auch nicht wesentlich dazu beigetragen, den Roman irgendwie anders zu lesen.
Ja. Als ich Ilka Kurniawans Roman Bellende Katzen las, da habe ich mich anfangs erstmal amüsiert und ich dachte, so, das ist ja mal ein leichtes Buch mit 150 Seiten, auch eher schmales Buch, also vor allen Dingen im Vergleich zu seinen vorherigen Büchern, die eher umfangreich waren. Aber dann, nach diesem relativ lustigen Einstieg, kam es ja doch ganz schön dicke noch. Was würdest du sagen? Ist das ein schmales und deswegen auch ein kleines Buch?
Nee, das ist es nicht. Also es ist sprachlich packend und es ist witzig. Es verhandelt dieses Religionsthema allgemein verständlich, das muss man auch nochmal sagen. Also es ist kein Buch nur für Menschen, die im Islam zu Hause sind. Und man bekommt einen Einblick in den Alltag der ganz normalen Menschen sozusagen in der indonesischen Kleinstadt. Und man mag diesen Jungen auch wenn er zwischendrin ein kleiner Teufel ist. So ist das doch auch psychologisch gut und überzeugend hergeleitet. Also kein kleines Buch und eine Empfehlung.
Ja, Empfehlung auch von meiner Seite. Bellende Katzen von Ilka Kurniawan. Sabine Müller hat den Roman aus dem Indonesischen übersetzt. Er erscheint in der neuen Woche im Unionsverlag. Anja Brockert, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Heute hatten wir Hanna Mann zu Gast mit ihrem Debüt Zeppelin und Karpfen, erschienen im Aufbau Verlag. Und die Autorin Anne Weber empfahl, Robert Walsers Räuber immer wieder zu lesen, Surkamp Verlag. Außerdem besprachen wir Alleinruhelage, den neuen Roman von Eva Menasse, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Sarah Reis' Memoir Raw Amber, Erinnerungen an eine indische Künstlerfamilie, aus dem Heidelberger Draupadi Verlag. Und den Roman Bellende Katzen von dem indonesischen Autor Ilka Kurniawan, Unionsverlag. Die Gespräche, die Beiträge und auch die Sendung als Ganzes gibt's zum Nachhören auch auf unserer Homepage swrkultur.de und in der App ARD Sounds. Die Musik kam heute vom Album Massa von der Klezmer-Band Crazy Freilach aus Leverkusen. Gleich ist es 18 Uhr, dann folgen hier die Nachrichten und um 20 nach 6 gibt's das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Cheap Dreams von Tino Kühn. Einen schönen Abend wünscht jetzt Katharina Borchert.